Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, Abend zusammen. Schön, dass ihr da seid. Es war schon eine gute Zeit, im Lobpreis zu sein. Aber wir dürfen jetzt auch weitermachen, indem wir das Wort Gottes auf uns wirken lassen. Apostelgeschichte 7 sind wir ja angekommen. Wir haben letztes Mal diese Rede, diese Predigt von Stephanus gehört, die ein Ende hat. Darauf komme ich jetzt zu sprechen, nämlich dass plötzlich die Steine fliegen und der Stephanus gesteinigt wird. Überschrift: Märtyrer für Jesus. Ja, lass uns den Text mal lesen, Apostelgeschichte 7, 54 bis 60. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Wir kennen sicherlich diesen Text größtenteils, immer wieder eine Passage aus der Heiligen Schrift, denke ich, die uns besonders auch zu Herzen geht. Stephanus war der erste Märtyrer der Kirchengeschichte. Wohlgemerkt ein Märtyrer für Jesus und nicht für irgendeine Ideologie oder eine Religion. Denn es ist schon ein großer Unterschied, wenn zum Beispiel ein Fanatiker als Märtyrer gefeiert wurde oder wird, weil er sich selbst und andere umgebracht hat. Wir wissen von solchen sogenannten Märtyrern. Nein, es ist etwas völlig anderes, wenn man um Jesu Willen ein Märtyrer ist. Es geht um Christen, die auch heute weltweit verfolgt werden und viel Leid erleben, bis hin zum Tod aufgrund ihres Bekenntnisses, ihres Glaubens an Jesus. Morgen haben wir eine Taufe, das Taufbecken ist schon auf. Da sind auch drei von uns aus der Jugend mit dabei, die sich taufen lassen aufgrund ihres Bekenntnisses, ihres Glaubens an Jesus. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir so etwas tun dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier heute Abend einen Gottesdienst feiern können. In vielen Ländern ist, wie gesagt, eine große Verfolgung. Das Wort Märtyrer stammt aus dem Griechischen, was zu Deutsch Zeuge bedeutet. Es sind also Menschen, die aufgrund ihres Zeugnisses, ihres Glaubens leiden oder sogar den Tod erdulden. Ich denke, wir alle kennen diese Organisation Open Doors. Die bringt jedes Jahr so einen sogenannten Verfolgungsindex heraus, der farbig markiert auf einer Weltkarte aufzeigt, wo die stärksten Verfolgungen stattfinden. Da können wir die mal einblenden. Wir haben sie da auch vorliegen, genau. Da seht ihr auch ein paar verfolgte Glaubensgeschwister mit ihrem Bild dort aufgezeigt. Aber diese Karte besagt, diese orangenen Flächen, das sind Länder, in denen ja auch Verfolgung ist, auch in einer sehr schweren Weise schon. Und man ist überrascht, wenn man darüber schaut in Südamerika, selbst in, was ist das, Mexiko, Nicaragua, auch da ist Verfolgung. Nicht nur in so bekannten Ländern, wo der Islam vielleicht in einer besonderen Weise herrscht. Aber dann haben wir auch die roten Länder, wo die Verfolgung in einer ganz brutalen, einer schlimmen Weise erfolgt. Und ich habe mal die 10 ersten Länder mal mir hier nochmal aufgeschrieben. Nordkorea on the top und das schon über Jahre. Und wir sind gefordert, für unsere Geschwister in Nordkorea zu beten. Wenn man die Geschichten vor Augen hat, dann kann es eigentlich kalt lassen, was sie durchmachen. Aber ähnlich schlimm geht es den Christen in Somalia, im Jemen, in Libyen, im Sudan, in Eritrea. Wir haben eine ganze Reihe von eritreischen Geschwistern mittlerweile hier bei uns in der Arche, die geflüchtet sind und hier eine neue Heimat gefunden haben. Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan. Uns geht es in Deutschland so gut und wir haben Glaubensfreiheit, nutzen sie leider doch viel zu wenig aus. Aber auch wir leiden bisweilen Verfolgung. Ich habe vor einigen Monaten, glaube ich, auch da ein bisschen drüber gesprochen. Sieht zwar anders aus als in den Ländern, die dort aufgeführt sind, aber wir haben auch zum Teil Mobbing, Ausgrenzung, Benachteiligung, Verspottung. Aber dadurch wollen wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern weiter voll Freude die beste Nachricht der Welt, die wir zu verkünden haben, weitergeben und in dieser Welt verbreiten. Aus Dankbarkeit für Jesus, der am Kreuz alles für uns gegeben hat. Deshalb wollen wir alles für ihn geben. Aber lasst uns diesen Bibelabschnitt, den wir nun gerade gelesen haben, etwas näher auf uns wirken lassen. Und während wir das tun, wir wollen deshalb uns nicht ängstigen oder niederdrücken lassen, sondern vielmehr ermutigen und herausfordern lassen. Was zeichnete das Leben des Stephanus, das sind ja im Grunde die letzten Minuten seines Lebens. Was zeichnete ihn da aus? Was waren besondere Merkmale? Und ich habe da drei eigentlich herausgefunden oder herausgeholt, die aber nicht nur für den Stephanus damals galten, sondern auch für uns heute eine Bedeutung haben und auch uns helfen mögen. Das erste: Märtyrer sind geisterfüllt. Nochmal unseren Text. Als sie aber das hörten, gut, da sind erstmal die Leute, die da ausrasten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn, also über den Stephanus. Aber was ist jetzt von Stephanus zu lesen? Er aber voll Heiligen Geistes. Nochmal eine Rückschau, es war letztes Mal passiert, Nathanael hat darüber gesprochen. Wir haben gehört, wie Stephanus dem Hohen Rat der geistlichen Elite und den Oberen des Volkes Israel ihre Sünde vor Augen hielt. Und wir erinnern uns vielleicht, wie Stephanus am Ende seiner Rede oder seiner Predigt, kann man fast sagen, wie er ihnen zurief: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Hey, das war die Wahrheit, die sie dort zu hören bekamen. Und das traf sie massiv ins Herz, haben wir hier gelesen. Und sie wurden sehr wütend. Sie knirschten mit den Zähnen. Kennen wir dieses Geräusch? Von uns selber vielleicht, ne? Hey, ich habe mal bei einer Jugendkonferenz mit dem Jugendleiter einer anderen Jugendgruppe hier aus Hamburg das Zimmer geteilt. Ich bin irgendwie nachts wach geworden, da waren so Geräusche. Der knirschte mit den Zähnen, aber richtig laut. Ey, das war massiv. Deswegen habe ich verstanden, braucht man auch solche Zahnschienen oder irgend sowas gibt es, ne, um die Zähne zu schützen. Aber gut, das hier, das ist was anderes. Aber auch das kennen wir. Wenn du so richtig wütend bist, ne, kennst du das so, dann beißt du die Zähne aufeinander und bist sauer. Und dann mag es vielleicht zu knirschen. Also hier beschreibt es die Heilige Schrift so, dass sie so derbe sauer waren und mit den Knirren mit den Zähnen geknirscht haben. Und diese Männer waren von Wut und Hass erfüllt, was letztlich dazu führte, dass sie Stephanus brutal ermordeten. Das war ja nicht so irgendwie, bam, wir haben ihn abgeschossen oder irgend sowas, alles schlimm genug, sondern jemanden zu steinigen, Steine auf ihn zu schmeißen. Brutal, furchtbar. Der Hass dieser Leute und dann dieser Kontrast, völlig anders wird uns Stephanus vorgestellt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das gilt für uns alle, als echte Christen sind wir alle voll Geistes. Im 1. Korinther 12, 13 heißt es, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Er erfüllt uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und uns komplett ausfüllt und entsprechend unser Leben und Denken bestimmt. Und wir können uns vorstellen, all das strahlte aus Stephanus heraus. Diese Fülle des Heiligen Geistes, während seine Peiniger vor Wut und Hass ausrasteten. Diesen Kontrast muss man vor Augen haben. Durch die Gnade Gottes sind Märtyrer nicht von Angst und Niedergeschlagenheit erfüllt und zerbrechen aufgrund der großen Bedrängnis, sondern sie strahlen vielmehr Frieden und sogar Freude aus, dass sie für wert erachtet werden oder worden sind, für Christus zu leiden. Ich kann mich da an eine Doku von verfolgten Christen aus China erinnern. Die wurden dort interviewt, nachdem sie auch schwere Zeiten hatten oder auch selber gerade drinsteckten, die tatsächlich in die Kamera strahlten und sagten, ja, wir sind so gesegnet, dass wir für Jesus leiden dürfen. Boah. Ja, es fordert einem heraus, wenn man hier so im Westen lebt und alles doch so gut und so einfach ist. Wie gesagt, wir haben hier einen massiven Kontrast vor Augen bei dieser Geschichte von Stephanus. Auf der einen Seite diese hasserfüllten, wütenden Verfolger und auf der anderen Seite dieser geisterfüllte Stephanus in der Liebe Christi, wie er ihn dort begegnet. Jesus erklärt, warum wir als Christen verfolgt werden. Diesen Text habe ich jetzt nicht für euch an der Wand. In Johannes 15 finden wir den in Versen 18 bis 21. Da heißt es, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat, sagt Jesus. Und dann führt er weiter aus, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure Wort argwöhnisch Acht haben. Und dann noch zum Schluss, Vers 21, aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Um Jesu willen werden wir verfolgt. Aber wir dürfen erleben, wie Gott uns in schwierigen Zeiten der Verfolgung, der Anfeindung beisteht. Das dürfen die Christen wirklich in massiven Verfolgungszeiten, ob es in Nordkorea ist oder in islamischen Staaten. Aber das dürfen auch wir, die wir ja, Verfolgung, Leid erleben. Mobbing, wie auch immer. Wo wir auch merken, der Heilige Geist ist da, die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Er steht uns zur Seite als Tröster und Beistand. Und wir haben so Worte aus der Schrift, eins haben wir vorhin schon von Eleanor gehört, aus Matthäus 10. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Der Heilige Geist ist da, er erfüllt uns. Und heißt es auch hier, denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Es ist quasi so, du bist in Herausforderung, aber staunst fast über dich selbst, was da so rauskommt. Wie du bedrängt wirst, vielleicht auch in der Schule jetzt schon, irgendwie, wo Leute dich in die Enge treiben, aber wo du plötzlich merkst, wie der Geist Gottes dir Worte gibt. Und du deinen Peinigern begegnen kannst. Das drückt das hier aus. Eine andere Stelle in Römer 8, 26 finden wir sie. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Auch da, man ist manchmal am Ende seiner Kraft durch Herausforderungen. Auch beim Gebet vielleicht, dass einem fast die Worte fehlen, weil man so schwach ist. Aber auch da dürfen wir wissen, der Heilige Geist ist da und er redet, er betet auch durch uns, in uns. Ja, wir sind schon auch schwach und wir neigen vielleicht zu Verzweiflung und depressiven Gedanken und niemand von uns möchte, dass ihm die Steine um die Ohren fliegen. Ganz bestimmt nicht. Ich habe mal einen Stein am Kopf gekriegt. Ich sage euch, das war eine Sauerei. Ich hatte ein gelbes Shirt an. Naja, ich erspare euch die näheren Beschreibungen. Aber wenn Steine fliegen und man am Kopf getroffen wird, das ist nichts Schönes. Da kann es schwere Verletzungen geben. Und vielleicht erlebst du sowas jetzt nicht buchstäblich Steine, aber irgendwie Schicksalsschläge, Herausforderungen, die regelrecht wie Steine auf dich niederprasseln und die versuchen, dein Leben zu zerstören. Und unter kommt sogar ein Stein nach dem anderen geflogen. Immer noch ein drauf. Und es scheint, alles sei verloren. Aber da ist die Kraft des Heiligen Geistes und das Gottes Wort, das macht uns Mut. 1. Petrus 4 zum Beispiel, Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Und direkt davor heißt es sogar, was ich vorhin schon gesagt habe, freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Und tatsächlich erleben wir das immer wieder, auch von Glaubensgeschwistern in Verfolgungszeiten, die tatsächlich eine tiefe Freude zeigen, was man gar nicht nachvollziehen kann. Ja, der Heilige Geist wird uns zur richtigen Zeit den Trost schenken, den wir brauchen, sodass wir alles ertragen können. Aber kommen wir zum zweiten Merkmal, was ich da in diesem Text so hervorleuchten sehe. Märtyrer haben Jesus vor Augen. Lesen wir weiter oder nochmal. Er aber, also der Stephanus, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Ich weiß nicht, sollte Stephanus bei so einer hasserfüllten Menschenmenge und den Steinen in ihren Händen nicht die Umstände und den Tod vor Augen haben und sich dadurch irgendwie völlig ängstigen und niederdrücken lassen? Eigentlich muss er das doch sehen. Aber nein, durch die Nähe und das Wirken des Heiligen Geistes wird sein Blick weg von den Umständen, von den Herausforderungen nach oben gerichtet. Ihr müsst euch das vorstellen, die stehen ja da vor ihm, knirschen mit den Zähnen, sind wutentbrannt, haben die Steine in der Hand, um ihn auf ihn zu werfen, oder die fliegen sogar schon. Aber er schaut nach oben und sieht den geöffneten Himmel. Was für eine Szene. Nein, durch die Nähe und das Wirken des Heiligen Geistes wird sein Blick auf Jesus gelenkt. Und das gilt auch für uns, dass wir das auch erleben dürfen. Weg von den Sorgen und Ängsten, wir haben gerade von diesem Lied gehört, dürfen wir auf Jesus schauen, der alles am Kreuz für uns getragen hat. Stephanus sieht den Himmel geöffnet und er hat damit seine ewige Heimat bei Gott vor Augen. Und ich denke, wir wissen alle, was das für ihn bedeutet hat. Das war Trost für ihn, das hat ihn ermutigt und gestärkt, ganz sicher. Aber es geht ja noch weiter. Normalerweise lesen wir in der Bibel, dass Jesus im Himmel zu Rechten des Vaters sitzt. Gibt es Stellen, Apostelgeschichte 2, 34, 35, Hebräer 1, Hebräer 8, 10, 12, immer wieder heißt es da, er sitzt dort zu Rechten des Vaters. Aber hier bei Stephanus sitzt Jesus nicht, sondern er steht. Warum ist Jesus aufgestanden? Weil gleich etwas ganz Besonderes passieren sollte. Das hat ihn so gepackt, unseren Herrn, dass er aufgestanden ist. Banales Beispiel, wie ist es im Volksparkstadion, wenn der HSV am letzten Spieltag kurz vor dem Aufstieg steht und in der letzten Minute noch einen Elfmeter bekommt, der den Erfolg sichert. Ich hätte jetzt auch Bilder an die Wand werfen können von bekannten HSV-Fans aus unserer Mitte, wie sie aufgesprungen sind und den HSV feiern. Ich habe es mal sein lassen. Ich glaube, wir können uns alles gut vorstellen. Und wenn wir selber dabei sind, würde es uns auch gehen. Wird man in so einer Situation sich in seinem Stuhl zurücklehnen. Okay, die werden sagen, hey, beim HSV, da sitzt man gar nicht, da steht man in der Kurve und ist die ganze Zeit voll dabei. Aber mal angenommen, würde man jetzt so, ey, der Aufstieg naht, Elfmeter und dann haben wir das Ding sicher, weil da lehne ich mich, ich bin entspannt vielleicht, weiß ich nicht. Aber keiner von uns würde sich doch zurücklehnen, die Arme verschränken. Man steht doch auf und deswegen singen sie ja auch, steh auf, wenn du Hamburger bist oder so, ne? Und man steht und will nicht verpassen, was auf dem Spielfeld geschieht. Man will das Tor auf jeden Fall mitbekommen und dann natürlich feiern. Ich sag schon, es ist vielleicht ein bisschen banal, dieser Vergleich, aber so in etwa können wir uns auch das mit Jesus vorstellen. Er stand auf, um alles besser sehen zu können und in Erwartung, dass Stephanus gleich, lasst es mich mal so sagen, ein Tor für die Ewigkeit erzielen wird. Jesus wusste, dass Stephanus für seinen Mut, ihn zu predigen und zu bekennen, mit dem Tod bezahlen wird. Jesus stand auf, um ihn anzufeuern, aber auch um ihm Respekt zu zollen. Wir denken dabei auch an Veranstaltungen, wo sich das Publikum erhebt, um den Akteuren Dank und Anerkennung auszudrücken. Aber Jesus steht auch auf, um sich ganz bewusst zu Stephanus zu stellen. Und Jesus stand auch auf, um seinen treuen Diener auch gleich im Himmel willkommen zu heißen, um ihm zu sagen, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles sitzen, geh ein zur Freude deines Herrn, wie es in Matthäus 25 heißt. Jesus stand auf, er blieb nicht sitzen, er stand auf, um damit Stephanus Mut zu machen, bis zum Ende durchzuhalten und stark zu bleiben. Und auch wenn du in Bedrängnis bist, auch wenn du nicht mehr weiter weißt, weil die Steine fliegen, weil die hasserfüllten Feinde da sind, hab vor Augen, dass Jesus steht, dass er dich sieht, dass er für dich ist, dass er dich nicht alleine lässt. Sei ermutigt, auch durch diese Szenerie. Immer wenn ich Märtyrergeschichten höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann zweifle ich daran, dass ich selbst so etwas durchhalten könnte. Ich habe manche Storys auch aus erster Hand gehört. Ich habe damals, als ich ein kleiner Junge war, auch Leute kennengelernt, die in der damaligen Sowjetunion, das was heute Russland heißt, die dort in Gulags aufgrund ihres Glaubens furchtbare Sachen durchgemacht haben. Das geht einen zu Herzen, das macht einen echt betroffen. Und ich denke, ja, die haben es geschafft, trotz Folter und irgendwie haben sie durchgehalten und Jesus bekannt, ich könnte das nicht. Aber ich weiß auch, dass Jesus mich und uns alle nie verlässt und bis ans Ende durchtragen wird. Und auch uns wird er die Realität des Himmels vor Augen stellen. Wir dürfen auch Jesus sehen, wie er da ist, wie er zu uns steht, sodass wir den Lauf unseres Lebens, wie Paulus das mal ausdrückt, siegreich vollenden können. Und ich habe bei der Vorbereitung mir noch einmal so ein paar Märtyrergeschichten angeschaut und auf mich wirken lassen. Mag sein, dass ich die eine oder andere Geschichte schon mal in der Vergangenheit erzählt habe, aber dann lass es eine Wiederholung sein. Ich habe an Polykarp, dem Bischof von Smyrna, das ist heute Izmir in der Türkei, gedacht, der im 2. Jahrhundert aufgrund seines Glaubens an Jesus im Februar 155 nach Christus war es genau gewesen, auf einem Scheiterhaufen öffentlich verbrannt wurde. Man berichtet, als Polykarp in die Rennbahn, es war auch ein Stadion, wo man das als einen Schauprozess so vonstatten lassen ging, eintrat, erscholl eine Stimme vom Himmel, als wenn auch da der Himmel offen war. Mut, Polykarp, halte durch. Den Redenden sah niemand, die Stimme aber hörten alle, so heißt es hier in einem Bericht. Der Prokonsul, also der Typ, der das alles zu verantworten hatte, drang aber noch mehr auf diesen Polykarp ein und sagte, schwöre und ich gebe dich frei, fluche Christus. Da entgegnete Polykarp, 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie ein Leid getan, wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern. Während er dieses und noch anderes sprach, war er voll von Mut und Freude und sein Antlitz strahlte von Anmut, sodass der Prokonsul staunte. Ja, Polykarp wurden dann die Hände auch auf dem Rücken gebunden und er wurde in Brand gesteckt. Das Wunder geschah, dass das Feuer ihm nichts anhaben konnte, so heißt es in dem Bericht. Und er betet, Herr, allmächtiger Gott, ich preise dich, dass du mich dieses Tages und dieser Stunde gewürdigt hast, teilzunehmen in der Gemeinschaft deiner Zeugen an dem Kelch deines Christus zur Auferstehung ins ewige Leben nach Leib und Seele in der Unvergänglichkeit des Heiligen Geistes. Unter diesen möchte ich heute vor dir aufgenommen werden als ein wohlgefälliges Opfer. Es sind ähnliche Töne, wie wir das gerade von Stephanus so hören, wie dieser Polykarp von Smyrna das auch erlebt hat. Die Flammen loderten empor und wie ich gerade schon sagte, sie konnten ihm nichts anhaben. Letztlich wurde er mit einem Dolch erstochen. Polycarp sah den Himmel offen und Jesus war bei ihm. Oder ich erinnere mich an John Rogers, die Geschichte habe ich zum ersten Mal hier in der Arche gehört von unserem Pastor Plett. Der hat dieses grüne Buch geschrieben, Kompromisslos Leben, das auch sehr herausfordernd übrigens ist, geht auch um Verfolgung da. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich hier irgendwo saß, die Geschichte hörte, vielleicht habt ihr sie ja auch schon gehört, war dabei, es hat mich sehr herausgefordert. Ein Mann, der für das Evangelium eingestanden ist, der Pastor in London war, eine große Familie, Frau, 10 Kinder, aufgrund des Glaubens, für die Gnade ist er eingestanden, das war ja dieser Kampf, katholische Kirche, Rettung aus Werke, und er hat klar gemacht, nein, wir werden aus Gnade gerettet. Er wurde weggesperrt, konnte seine Familie nicht mehr treffen, hat gar nicht mitgekriegt, dass seine Frau da noch das letzte Baby, was kommen sollte, dann gekommen ist. Ihm wurde das alles verwehrt und dann sollte er auch verbrannt werden. Und auch diese Geschichte hat mich sehr angesprochen, wie er dort aus seinem Gefängnis zu Fuß hingeht zum Scheiterhaufen in der Mitte dieser Stadt oder zu diesem Marktplatz. Menschenmassen sind überall drumherum, wollen sich das Schauspiel nicht entgehen lassen, vielleicht so zuerst ihr Gedanke. Aber es packt die Menge und sie begreifen, was da vor sich geht. Am Ende heißt es, sie applaudieren. Aber nicht voller Hass, weil sie merken, ja, den Typen, den müssen wir fertig machen, sondern sie begreifen etwas und sie sehen die Frau, die 10 Kinder und feiern diesen Märtyrer. Während dieser John Rogers auf dieser Erde die Augen schloss, machte er sie sogleich in der Herrlichkeit bei Jesus wieder auf. Und so geht es mit allen Märtyrern. Ja, es mag eine schwere Zeit sein, dieses Leid, die Steine, das Feuer, aber Jesus ist da und er bringt sie durch, er steht, ermutigt sie. Selbst im Feuerofen ist er da, wir kennen diese bekannte Geschichte aus der Bibel, die Männer, die sich nicht vor diesem Standbild von Nebukadnezar gebeugt haben und dann in den Feuerofen geschmissen wurde. Sie waren ja zu dritt, plötzlich waren 4 im Feuerofen. Jesus war da. Und so ist er auch bei dir, auch in dem Feuerofen deines Lebens und steht dir bei, steht dir zur Seite, auch in schweren Zeiten. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Märtyrer sterben im Frieden. Als die hasserfüllten Peiniger von Stephanus sein Bekenntnis über den offenen Himmel hörten, da drehten sie völlig durch, sie rasteten förmlich aus, wenn wir nochmal diese Verse auf uns wirken lassen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Hier taucht zum ersten Mal ein Mann namens Saulus auf, der zu einem der größten Christenverfolger seiner Zeit wurde, bis sich Jesus ihn in den Weg stellte. Dieser Saulus, der zum Paulus wurde, wir kennen auch diese Geschichte, wie Jesus sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er brach zusammen und gab sein Leben Jesus und aus einem schlimmsten Verfolger wurde ein großartiger Nachfolger, von dem wir so viele Briefe in der Bibel haben, der so ein gewaltiger Apostel geworden war. Ja, Jesus hat mächtig gewirkt, aber hier an dieser Stelle war er noch der Verfolger und hat das gut geheißen, was mit Stephanus geschah, hat auf die Klamotten aufgepasst, und es im Grunde gefeiert, dass sie den Stephanus fertig machen und ihn steinigen. Aber es war nicht das Ende, denn dieser Umschwung in dem Herzen von Paulus Wenn man diesen Abschnitt auf sich wirken lässt, dann merkt man, hey, Stephanus hat gebetet, wir kommen da gleich noch zu, für seine Peiniger. Und das Gebet wurde erhört. Denn aus dem Saulus wurde, wie gesagt, ein Paulus. Das heißt, lasst uns das lesen, wie Stephanus gebetet hat. Da heißt es in unserem Text, und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wir sehen, in Frieden stirbt er und gibt sein Leben. Und in Vers 60 dann, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Gewaltig, ha? Normalerweise müsste man doch voller Hass sagen, lass Feuer vom Himmel fallen und mach sie alle fertig irgendwie. Aber diese Liebe, diese Vergebung ist so stark. Und er sagt, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, starb er, entschlief er. Stephanus stirbt in tiefen Frieden. Er betet für diesen Saulus. Und Gott hat das Gebet erhört und hatte diesen Saulus total verändert. Wir kommen ja da später noch zu und hören die Geschichte, wie er verändert worden ist. Gewaltig. Stephanus betet und er lehnt sich damit an, gerade wenn man das so auf sich wirken lässt. Mensch, das kenne ich doch, diesen Sound, diese Worte. Er lehnt sich an das Gebet von Jesus am Kreuz. Der hat ausgerufen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Normalerweise haben die Gekreuzigten zurückgepöbelt, wenn von unten Schmährufe waren und die Gekreuzigten verflucht wurden. Das haben sie gemacht. Jesus, steig doch runter vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Mach doch was. Aber er betet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ähnlich hier Stephanus, rechne ihnen die Sünde nicht zu. Oder auch Jesus, er betet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, entsprechend auch Stephanus. Stephanus folgt also in seinem Gebet seinem Herrn und Retter und wir sollten es auch so tun. Dabei hilft uns Gott, unsere Feinde zu lieben und für sie zu beten. Das ist manchmal übernatürlich. Es gibt da Geschichten, da denkst du, das kann nicht wahr sein. Was haben die durchgemacht? Aber sie fluchen nicht dem Feinden, sie schlagen nicht zurück, sondern sie segnen die Feinde, sie beten für sie. Welcher Friede ist dort bei diesen Kindern Gottes, die auch schwere Zeiten durchleben? Paulus übrigens wurde selber auch zu einem Märtyrer, das wisst ihr, glaube ich. Unter Kaiser Nero wurde er enthauptet später. Wir haben viele Trostworte in der Bibel, unter anderem den bekannten Psalm 23. Und vielleicht hat Stephanus sich auch daran erinnert, wo es heißt, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Märtyrer dürfen sich bewusst im Frieden in die Arme ihres guten Hirten fallen lassen und wissen sich in Gott geborgen. Ich habe noch weitere Geschichten von Märtyrern mitgebracht, die ihr zum Teil auch schon kennt. Genau da zum Beispiel, man kennt eigentlich nur den Mann in der Mitte, ein junger Mann, die waren alle Anfang 20. Jim Elliot, sein Name, ihr habt schon oft die Geschichten gehört oder auch Zitate von dem Jim Elliot. Diese fünf haben ihr Leben gelassen, als sie 1956 war es gewesen, versucht haben, den Auka-Indianern zu begegnen, einen super gefährlichen Indianerstamm im tiefen Urwald des Amazonas. Sie haben Kontakt hergestellt und haben sich gefreut auf den nächsten Tag, um dann ihnen über das Evangelium zu sprechen. Aber sie wurden von Speeren alle aufgespießt und starben. Die Welt trauerte um den Verlust von fünf herausragenden jungen Männern, die eine glänzende Zukunft vor sich hatten. Es scheint eine solche Verschwendung und eine solche Tragödie zu sein, denn wenn sie durch ihren Tod die Aukas bekehren konnten, wie viel mehr hätten sie erst erreichen können, wenn sie weitergelebt hatten? Das sind manchmal so menschliche Gedanken, also ich habe es im Grunde schon verraten, ihr Tod hat etwas ausgelöst. Aber es sollte so sein und Jim Elliot hat im Grunde genau das auch in seinem Tagebuch in seinen Memoiren, in seiner Biografie niedergeschrieben. 1948, etwa 8 Jahre vor seinem Märtyrertod, schrieb er: Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens, gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne, verzehre mein Leben, Gott, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Und dann nochmal: Vater, nimm mein Leben, ja mein Blut, wenn du willst, und verzehre es in deinem Feuer. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht mein, dass ich es für mich behielte. Nimm es her, nimm es ganz, gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt. Berühmt wurden eher andere Worte, ihr kennt die auch. Wie heißt es da? Der ist kein Tor, der weggibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Dieser Jim Elliot, er war bereit, alles aufzugeben für seinen Herrn, für Jesus. Und Jesus hat es genauso auch gegeben dann. Ja, es war eine harte Zeit. Seine Frau ist auch bekannt, ihr kennt den Namen Elisabeth Elliot, habt vielleicht auch von ihr schon Bücher gelesen. Was muss sie durchgemacht haben? Hat vielleicht mitgefiebert, wie wird es ihm gehen auf dem Missionsfeld? Und dann kam die Nachricht: Jim und seine 4 Freunde sind alle durchbohrt von Speeren, sie sind alle tot. Aber ich sagte gerade schon, ihr Leben war, der Tod war, es war nicht umsonst ihr Sterben, sondern die Elisabeth hat weitergemacht, hat dann unter diesen Auka-Indianern gewirkt und auch verschiedene andere Missionare, sodass eine regelrechte Erweckung dort ausgebrochen ist und Gott wirklich wunderbar dort unter diesem Indianerstamm wirken konnte. Ja, Märtyrer, kann man sagen, sind auch Helden, Helden des Glaubens. Und wir werden ja auf unserer Sommerfreizeit eine ganze Menge von Helden durchgehen. Gut, da sind es mehr aus Hebräer 11, die Helden, aber wir haben sie auch um uns herum, die uns dort wirklich ein Beispiel sind. Ich wurde auch an eine andere Geschichte erinnert und ich kann mich daran erinnern, als das geschah, hat mich das auch persönlich sehr mitgenommen. Ist schon viele Jahre her, als das passierte. Ich war da auch noch ein junger Mann. Und zwar meine ich die Geschichte von Graham Staines, glaube ich, spricht man ihn aus. Da ist der Graham mit seiner Frau, seiner Tochter und 2 Söhne. Er war 30 Jahre lang Missionar in Indien und 1999 war es gewesen. Da reiste Graham Staines zu einer christlichen Konferenz, die er jedes Jahr besuchte. Und dieses Mal nahm er seine 2 Söhne Philip, 10 Jahre alt, und Timothy, 6 Jahre alt, mit. Seine Frau Gladys und seine Tochter Esther, die hatten beschlossen, zu Hause zu bleiben. Auf der Konferenz sahen fanatische Hindus ihre Chance. Wegen des kalten Wetters schliefen Graham und seine Söhne in ihrem Jeep. Und diejenigen, die das Evangelium hassten, versammelten einen Mob von etwa 50 Leuten. Mit Äxten bewaffnet griffen sie das Auto an, während Graham, Philip und Timothy darin schliefen. Sie zündeten das Auto an. Wir haben das Bild. Sie wollten aus dem Auto raus, aber sie hielten die Türen zu. Sie verbrannten. Sie haben so viel für das indische Volk getan, als Familie. Und zumindest der Vater und die 2 Söhne starben als Märtyrer. Oder ich erinnere an diesen schrecklichen Vorfall am 15. Februar 2015. Auch das haben wir alle noch, denke ich, vor Augen, die das irgendwie mitbekommen haben. Das war ein Video, was der Islamische Staat, der IS, verbreitet hat, bei dem in schwarz gekleidete Mörder vom IS 21 koptische Christen in Libyen an einem Strand enthauptet haben. Auch wenn der IS damit einen Sieg über die Nation des Kreuzes ausdrücken wollte, wird eigentlich deutlich, wenn man das auf sich wirken lässt: Die wahren Sieger sind andere. Diese 21 sind im Frieden nach Hause zu ihrem Herrn und Retter gegangen. Sie sind die wahren Sieger. Noch eine weitere Geschichte. Das ist Casey Bernal, glaube ich, spricht man sie aus. Ist auch bekannte Geschichte. Es gibt unterschiedliche Berichte dazu, da bin ich mir bewusst. Ist viel recherchiert worden. Ich gebe uns eine Version wieder. Diese Casey ist beim Massaker am 20. April 1999. Der 20.04. ist ja der Geburtstag von Adolf Hitler und genau an diesem Tag haben sich zwei Typen aufgemacht, um in der Highschool in Littleton, USA, ein Massaker anzurichten. 13 Menschen starben, 24 wurden schwer verletzt. Eine davon war halt die Casey. Sie war gerade in der Schulbibliothek, als die beiden Attentäter hereinstürmten und einer von ihnen fragte: Glaubt hier jemand an Gott? Casey stand auf und sagte: Ja. Und kurz danach soll sie gesagt haben: Gott liebt auch dich. Voller Hass schrie er: Es gibt keinen Gott. Und er schoss ihr mitten ins Gesicht. Sie wurde nur 17 Jahre alt, aber ihr Tod war nicht umsonst. Man vermutet, dass durch ihr Bekenntnis für Jesus Tausende zum lebendigen Glauben kamen und noch weiter kommen, sodass sich bewahrheitet, was der Kirchenvater Tertullian einmal sagte: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Übrigens, alle Apostel, bis auf Johannes, der im hohen Alter eines natürlichen Todes starb, starben sie alle auf unterschiedliche Weise den Märtyrertod und folgten im Grunde ihrem Herrn, der auch sein Leben gegeben hat. Und auch in diesen Tagen, wie schon eingangs gesagt, erleben wir in vielen Teilen der Welt eine Verfolgung von Glaubensgeschwistern. Am Ende der Zeit, so erklärt es die Bibel, wird Satan sogar noch einmal weltweit alle Christen in einer besonderen Weise verfolgen. Aber dann wird Jesus wiederkommen. Und er wird sein Reich aufrichten und er wird Satan für immer aus dem Weg räumen. Es gibt, ich will es jetzt nicht zu lang machen, will zum Schluss kommen, aber es gibt in Offenbarung Kapitel 6 auch einen interessanten Abschnitt, wo die Märtyrer alle versammelt sind, die jetzt schon bei Jesus sind, wie sie auch sagen: Herr, mach was, mach dem ein Ende. Ja, ich glaube, da heißt es sogar: Räche uns. Und Gott wird auch dem eines Tages ein Ende machen, wie ich gerade sagte. Jesus wird dann wiederkommen und wird sein ewiges Reich aufrichten. Gott ist für uns. Und auch wenn manche Zeiten schwer sind, uns geht's gut hier. Wir sollten viel mehr für die verfolgten Christen beten, wollen wir heute Abend tun. Aber wir wollen die Zeit auch ausnutzen, auch auskaufen. Und nicht vor uns hinschlafen, die Zeit verschwenden, sondern für Jesus leben, für ihn wirken. Nichts kann uns von ihm trennen, auch wenn manche ihr Leben für Jesus lassen. Wir haben in Römer 8 diese Stelle: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch irgendetwas anderes uns von der Liebe Gottes trennen können. Gott ist für uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Eingang zum ewigen Leben. Ich las von einer jungen Frau, die sterbenskrank war. Sie ist auch dann bald heimgegangen. Aber der Arzt, der sie behandelt hat, der hat ihr geraten: Sie haben nur noch ein paar Tage, genießen Sie noch mal dieses Leben, was Sie doch hier so haben. Die letzten Lebenstage genießen Sie. Da antwortete sie ihm: Mein richtiges Leben kommt doch erst. Und ich freue mich schon riesig darauf. Das war eine Antwort. Dazu passt im Grunde von Paulus: Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Egal, ob ich leben darf oder für Christus das Leben verliere, völlig egal, für Jesus. Dwight L. Moody, ein bekannter amerikanischer Evangelist, er sagte: Eines Tages, da werdet ihr in der Zeitung lesen, dass Pastor Moody aus East Northfield tot ist. Glaubt aber kein Wort davon, denn in diesem Augenblick werde ich lebendiger sein als jetzt. Ich habe nur den Ort gewechselt, das ist alles. Noch sterben Christen den Märtyrertod jedes Jahr, einige tausend. Es sind nicht so viele, wie es manchmal dargestellt wird. Manchmal sind auch falsche Zahlen. Lass mich das an dieser Stelle auch mal einwerfen. Auch zum Teil kursieren jetzt Berichte von Massakern an Christen in Syrien. Open Doors hat selber klargestellt, das stimmt nicht. Da muss man auch aufpassen und sachlich sein. Dennoch sterben Jahr für Jahr viele, viele Christen den Märtyrertod. Und wir wollen an sie denken, wir wollen für sie beten. Die Bibel schließt mit der Offenbarung und ihr kennt alle diese Verse, dass wir eines Tages kein Leid mehr haben. Kein Schmerz. Keine Verfolgung. Kein Märtyrertod, kein Tod. Wir werden mit Jesus ewig leben. In Frieden, Freude und Glück. In der Herrlichkeit. Und darauf freuen wir uns. Bis dahin wollen wir entschieden für Jesus leben. Und ich sag's einfach mal, ich denke, selbst wenn es uns das Leben kosten sollte, okay, wir leben in Freiheit, da haut man sowas raus. Aber wie wir eingangs gesagt haben, wir glauben auch, dass Gott uns Kraft geben wird, für ihn auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten und ihm Ehre zu geben. Alle Ehre gebührt König Jesus, der uns in seinem ewigen Reich am goldenen Tor empfängt. Jesus sagt, glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Stehen wir auf, lass uns beten, gerade auch für unsere verfolgten Glaubensgeschwister in aller Welt, auch für uns. Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns auch diese Textstellen gibst, um uns zu ermutigen. Ja, Stephanus hat sein Leben gelassen, aber du warst da, du bist aufgestanden und du hast ihn dann auch im Himmel empfangen, willkommen geheißen. Und das gilt auch für alle anderen Märtyrer. Sie sind bei dir, wenn sie sterben. Sie sind geborgen bei dir. Ja, wir alle, die wir zu dir gehören, wir werden einmal bei dir sein, wenn wir unsere Augen hier auf dieser Erde zumachen und im gleichen Atemzug, im gleichen Augenblick bei dir in der Herrlichkeit aufmachen. Wie herrlich wird das sein? Herr, wir bitten dich, dass du unsere verfolgten Glaubensgeschwister stärkst, dass du sie tröstest, dass du sie ermutigst. Ob es in Nordkorea ist, in Nigeria, im Iran, in Afghanistan, in Jemen, in Libyen, egal wo auf der Welt. Herr, du siehst die große Not. Herr, schenk ihnen immer wieder neu eine ganz besondere Nähe zu dir. Schenk ihnen Frieden und Freude in dir. In übernatürlicher Weise, Herr. Ja, und du kannst auch Situationen verändern, dass doch plötzlich wieder Freiheit da ist, sodass das Evangelium in Freiheit verkündigt werden kann. Du kannst ein Wunder tun, dass sich die Situation in Nordkorea verändert oder auch in islamischen Staaten, dass Freiheit da ist, um das Evangelium zu leben. Ja, Jesus. Aber wir bitten auch für uns hier. Herr, du weißt auch, wer hier in der Halle ist oder uns auch hier zuschaut, der selber in großen Herausforderungen steht. Mag es vielleicht auch irgendeine Art von Verfolgung sein in der Familie, in seinem Umfeld, am Arbeitsplatz, Mobbing, ja, vielleicht sogar bis hin zu Misshandlung. Aber du bist da, Herr, du tröstest, dein Heiliger Geist ist da und stärkt uns. Danke, Jesus, dass du meinen Lieben hier auch beistehst, dass du ihnen die Kraft gibst, die sie brauchen und dass du auch die Situation verändern kannst, dass du sie rausholen kannst aus diesem Feuerofen des Leidens. Ja, Jesus, wir schauen auf dich. Wir haben dich vor Augen, den siegreichen Herr, der am Kreuz alles für uns gegeben hat. Und wir wollen alles für dich geben. Herr, wir geben dir alle Ehre. Lass uns das jetzt tun, auch mit diesem Lied, was wir schon als Melodie haben. Alle Ehre unserem Retter. Und ich möchte uns auch einladen, dass wir, wenn wir wie immer auch eine Zeit des Gebetes haben, kommt gerne aus den Reihen heraus, kommt zu den Leuten des Jugendteams, die dort hinten sind. Lasst für euch beten, wenn ihr auch gerade in einer Herausforderung steckt, wo bildlich gesprochen, Steine fliegen, wo die Bedrängnis so groß ist. Wir wollen für euch beten, euch segnen, aber können auch gerne weiter dort hinten für die verfolgten Christen in aller Welt beten. Der Herr segne uns weiter an diesem Abend. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal, be blessed!